Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, Reflexe, am Mikrofon ist Gabriela Christen. Heute geht es hier in Reflexe wieder einmal um Kunst, genauer gesagt um den venezianischen Maler Giovanni Bellini und um Sie, Oskar Betschmann. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Oskar Betschmann, Sie haben gerade ein Buch über Giovanni Bellini geschrieben. Sie sind Professor für Kunstgeschichte an der Universität Bern und werden jetzt im Dezember pensioniert oder, wie man bei Professoren ein bisschen ehrenvoller sagt, emeritiert. Das sind Anlässe für dieses Gespräch heute über Sie und auch Ihre Leidenschaft für die Kunst. Bevor wir aber jetzt zusammen so geistig in die Frührenaissance reisen, ins 15. und 16. Jahrhundert und nach Venedig zu Giovanni Bellini, würde ich gerne von Ihnen wissen, woher denn eigentlich Ihre Leidenschaft für die Kunst überhaupt gekommen ist?
Ja, das ist eine Frage, die man sich im Nachhinein natürlich zurechtlegt. Es ist ja so, dass man als Kind, das in der Innerschweiz aufwuchs,
Sie kommen aus Luzern?
Ich komme von Luzern. Ich bin in Kriens aufgewachsen. Dass diese Kinder ja häufig in die Gottesdienste gehen mussten. Und die waren nicht immer sehr kurzweilig. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich eigentlich die ganze Zeit das Deckengemälde von Josef Balmer und aus allen Winkeln studiert habe.
Richtig gute Kunst.
Nicht richtig gute Kunst, aber zum Beispiel mehr als protestantischen Kindern geboten wird. Ich glaube, das hat schon seine Wirkung, dass man als Kind Kunst begegnen kann, auch wenn sie im Elternhaus überhaupt nicht vorhanden ist. Und diese Begegnung fand eben über die Kirche statt. Also ich habe Josef Balmers Deckengemälde wirklich studiert. Ich habe es noch heute im Kopf. Und ich glaube auch, dass es nicht ganz zufällig ist, dass viele, relativ viele oder überproportional viele Kunsthistoriker aus einem katholischen Gebiet oder mehrheitlich katholischen Gebiet wie Luzern kommen. Nur in meiner Generation kann ich sagen, Stanislaus von Moos, Franz Zelger, Beat Wies, Beat Wismer, wir kommen alle aus der Stadt oder aus dem Kanton Luzern. Und die jüngere Generation, wie Sie zum Beispiel, kommt auch von Luzern.
Sie haben ja mehrere Schwerpunkte in Ihrer Forschungstätigkeit und einer ist die ältere Kunstgeschichte. Sie haben jetzt als letzte Publikation in diesem Jahr ein großes Buch über Giovanni Bellini publiziert. Ich habe es hier vor mir liegen. Es ist ein sehr schönes Buch mit ganz vielen farbigen Abbildungen auch. Was für eine Art von Buch ist das jetzt, was Sie über Bellini geschrieben haben? Ist das ein Coffee-Table-Buch, das man so hinlegen kann, indem man so ein bisschen blättern kann? Oder ist es in dem Sinn das Buch eines Kunstgeschichte-Professors?
Ja, auch die Kunstgeschichtsprofessoren schreiben Coffee-Table-Books. Ich hoffe, es ist nicht nur ein schönes Buch. Von mir aus gesehen darf es nicht wissenschaftlich verklausuliert sein, sondern es muss auch so geschrieben sein, dass es angenehm ist, dass man es gerne liest.
Giovanni Bellini, dieser Maler des 15. und 16. Jahrhunderts, wer war das eigentlich?
Er wurde in eine Malerfamilie hineingeboren. Die Bellinis waren eine Malerfamilie. Sein Vater, Jacopo, war einer der angesehenen Maler. Er hat einen älteren Sohn, Gentile, der Maler wurde, und Giovanni, der Maler wurde. Dann gibt es noch weitere Familienangehörigen. Und man muss sich das so denken, dass man hier eine Werkstatt gemacht hat. Wie die venezianischen Maler in Werkstätten gearbeitet haben. Die andere große Familie waren die Vivarini, die in Murano tätig waren.
Das waren Konkurrenten.
Das waren Konkurrenten. Man hat früher die Idee gehabt, dass Giovanni Bellini als unehelicher Sohn seines Vaters geboren worden sei, weil er in einem Testament der Mutter nicht erwähnt wurde. Und man hat sich sehr auf diese Sache fixiert, obwohl das ja eigentlich gar nicht so entscheidend war. Aber man hat darüber vergessen, dass die ganze Sache zum Beispiel eben die fehlende Erwähnung in einem Testament, dass die ganze Sache mit der Werkstattpolitik des Vaters zu tun haben könnte. Denn man weiß, dass der Vater an der Piazza San Marco seine Werkstatt bei San Gimignano gehabt hat, dass der ältere Bruder Gentile dann diese Werkstatt geerbt hat und dass der jüngere Bruder Giovanni eben von seinem Vater, wie ich vermute, andere haben das auch schon geäußert, wie von seinem Vater eine Werkstatt eingerichtet erhielt in der Nähe des Rialto. Und Rialto ist das Geschäftszentrum und San Marco ist natürlich das politische Zentrum. Und der Vater wollte sicher diese beiden Zentren besetzt haben, umso mehr, als die Vivarini gleichzeitig von Murano nach Venedig in die Nähe des Rialto gekommen sind. Also eine Abwehr der Konkurrenz bzw. ein zweites Standbein beim geschäftlichen Zentrum.
Was für ein Geschäft war denn die Malerei damals? Wie hat das funktioniert? Wie waren die Verhältnisse zwischen Auftraggebern und diesen Malern, diesen Malerwerkstätten auch?
Wir haben, leider Gottes, haben wir nur wenige Kontrakte, Verträge. Wir wissen aber von Gewohnheiten, dass Leute, die ein Bild erwerben wollten, einen Maler damit beauftragt haben und dass man gewöhnlich einen sehr detaillierten Vertrag abgeschlossen hat, der so weit gehen konnte bis zur Qualität des Lapis Lazuli, also des Ultramarins. Man muss bei allen größeren Werken, wie Altarwerken, muss man Auftraggeber vermuten. In einigen Fällen bei Giovanni Bellini weiß man, kennt man die Auftraggeber. Man kennt auch die Anstellungen, die der venezianische Staat für Gentile und danach für seinen Bruder Giovanni gemacht hat. Man kennt die Entschädigungen, die gezahlt worden sind für diese Malarbeit im Dienst des Staates der Repubblica di Venezia.
Waren das die meisten Aufträge oder hat Giovanni Bellini vor allem auch für Private gearbeitet in den Kirchen?
Er hat für Private gearbeitet. Die großen Werke sind natürlich dann an öffentliche Standorte gekommen, wie Altäre. Aber die kleineren Werke, die Madonnenbilder oder auch die neuen Bilderfindungen, die sind natürlich nicht in die Öffentlichkeit gekommen, sondern in die privaten Räume. Und das ist ja nun die Zeit, zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo sich auch in Venedig langsam die Kunstsammlungen bilden, wo man die Kunst nicht wegen einer religiösen Funktion geschätzt hat, sondern weil diese religiöse Funktion ganz erfolgreich mit einem schönen Bild gekoppelt werden konnte. Und das ist, glaube ich, die große Leistung von Giovanni Bellini, dieses Angebot gemacht zu haben. Und ich glaube, so wie die Werkstatt organisiert war, dass er auch beliebte Sujets so zubereitet hat, wie zum Beispiel die Madonna mit Kind, dass die Werkstatt dann ohne weiteres das wiederholen konnte, dass man also hineingehen konnte und sagen, ich möchte eine Madonna, die so aussieht, oder ich möchte eine Madonna, die eher wie das aussieht. Man weiß, dass er solche Schablonen benutzt hat, sodass man also relativ rasch ein solches Madonnenbild hat herstellen können.
Aber offensichtlich war Bellini auch sehr erfolgreich mit dieser Art von Madonnenbildern. Was war denn das Besondere an diesen Bellini-Madonnen aus Ihrer Sicht, Oskar Betschmann?
Wenn man eine Madonna mit Kind sieht, dann denkt man heute, dass man davon von Andachtsbildern sprechen sollte. Und das ist ja möglich, dass die Leute einen frommen Gedanken gehabt haben oder dass der fromme Gedanke schon bei der Erwerbung eines solchen Bildes eine Rolle spielte. Aber die Andacht mag ja sein, wir haben wenig Zeugnisse, wir haben vor allem keine bildlichen Zeugnisse. Aber diese Bilder, denen man Andacht entgegenbringt, die leisten etwas, was ganz wichtig ist, nämlich den Schutz. Sie versprechen Schutz. Das ist dieser Handel, den die Menschen mit den Bildern machen. Sie geben einen frommen Akt, aber das Bild gibt Schutz, und zwar hier und im Jenseits. Und das ist dieser wichtige Tausch zwischen dem Erwerber, Käufer, Sammler und dem Bild. Und der bleibt bestehen, auch wenn das Bild wegen der Kunst bewundert wird.
Es ist ja nicht nur die Kunst, sondern es sind ja auch außergewöhnlich schöne Madonnen, die Bellini gewählt hat. Wie wichtig war so dieser Aspekt in seinem Erfolg?
Das ist eine Frage nach der Motivation der Käufer. Hat es ihnen gefallen? Es hat ihnen gefallen. Nicht, das war wirklich erfolgreich. Aber man muss hier vielleicht zwar ein Bild seines Vaters vergleichen mit dem Bild des Sohnes Giovanni und sehen, dass nun eben das Ganze, die Farbenharmonie, das Inkarnat, das leuchtende Inkarnat, also die Fleischfarbe, dass die eine ganz neue Lebendigkeit herstellen können. Nicht nur Schönheit, es geht auch um eine Lebendigkeit und mit der Lebendigkeit geht es auch um eine Präsenz. Und das geht nun wieder in diesen Bereich hinein, den ich vorhin genannt habe.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie teuer war damals ein solches Bild von Giovanni Bellini? Also wenn man sich ungefähr vorstellt, eine Madonna mit Kind, was musste man dafür aufwenden?
Wir kennen keine Kaufpreise von Madonnenbildern. Wir kennen die Löhne oder die Entschädigungen, die Giovanni Bellini erhielt als Staatsmaler. Da sieht man zum Beispiel, dass die Maler, auch Tizian nachher, bedeutend weniger erhielten als zum Beispiel die Musiker. Die wirklichen Großverdiener im venezianischen Staat, das waren die Musiker und vor allem die Maestri, die Capella.
Wieso?
Das ist schwer zu sagen. Die Musik oder die Musiker haben ein besseres Ansehen einbringen können. Und man weiß, dass die beiden Dogen Barbarigo die Kapelle aufgestellt haben, also um Musik zu machen, und dass diese mit der päpstlichen Kapelle konkurrieren sollte. Dann musste man natürlich die besten Kräfte hereinholen und das hat vielleicht den Preis oder den Lohn oder das Gehalt dieser Musiker bestimmt. Die Maler hatte man ja vor Ort.
Hat es auch damit zu tun, dass Giovanni Bellini ja ein Maler der Frührenaissance ist und dass die Maler damals noch gar nicht diesen Ruf hatten, als freie Künstler so angesehen zu sein?
Es ist tatsächlich so, dass in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und auch im 16. Jahrhundert diese Frage des Ansehens oder des sozialen Ansehens bei den Malern ein Problem ist. Weil sie ja mit Mantegna, dem Schwager von Giovanni Bellini, und sich als Hofkünstler betätigen und wie Leonardo dann in Mailand. Und am Hof gibt es natürlich eine bestimmte Hierarchie. Und die Maler sind keineswegs auf der obersten Stufe, sondern sie sind auf der Stufe, wie im 17. Jahrhundert auch noch, des Kammerdieners. Und sie möchten natürlich mehr. Und dazu brauchen sie verschiedene Mittel. Der Anspruch ist der eine. Aber man darf nicht vergessen, dass Leonardo zum Beispiel, als er nach Mailand sich bewarb an den Hof des Sforza, sich als Kriegsingenieur bewarb und sagte, ja, und nebenbei kann ich noch die besten Gebäude errichten und wunderbar malen. Aufgetreten aber am Hof in Mailand ist er als Musiker mit einer neu erfundenen Lira, mit der er alle übertroffen hat, die da waren. Also das ist eine Maßnahme. Die andere Maßnahme ist natürlich, dass über die Maler geschrieben wird. Aus einem anspruchsvollen Gebiet wird geschrieben, sagen wir mal, neu in der Neuzeit, seit Leon Battista Alberti, seit De Pictura, also diesem Traktat, das sich an die Lateinkundigen richtet, danach auch noch in italienischer Sprache erschien. Aber hier wird ein Kunstdiskurs begründet, und zwar für sowohl für Maler, die hier lernen können, wie man auch über ihre Kunst spricht, als auch für die Sammler bzw. die Auftraggeber, die lernen können, dass man über diese Kunst sprechen kann.
Also der Beruf des Malers wurde da in der Frührenaissance eigentlich erst wirklich erfunden, der freie Beruf des Malers. Das Gleiche gilt ja so ein bisschen auch für die Technik, die in den Gemälden angewendet wurde. Also wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Buch, dann gab es da auch so einen richtigen Wettstreit über neue technische Verfahren auch. Die Streitigkeit drum zum Beispiel, wer die Ölmalerei überhaupt erfunden hat. War das nun Bellini oder hat Bellini diese Technik wirklich geklaut?
Ja, das ist ja eine der schönen Geschichten, die man in Venedig vor allem auch zugespitzt hat, dass Giovanni Bellini, ich erwähne es, sich als Edelmann verkleidet habe oder als Senator, venezianischer Senator, und dann zu Antonello de Messina geschlichen sei und das Geheimnis der Ölmalerei ausspioniert habe.
Wie ausspioniert?
Er hat es ausspioniert, indem er es erschnüffelt hat. Er hat das Bindemittel, sagt man, erschnüffeln können.
Was also, war das für ein Bindemittel?
Das war Öl mit Mastixharz.
Mastixharz,
das ist eine Zugabe zum Leinöl als Bindemittel. Das ist eine erfundene Geschichte. Aber man muss sagen, dass Giovanni Bellini und andere auch gelernt haben, dass mit Leinöl ein Bindemittel und mit Zusätzen von Harz, für das die Venezianer ja Spezialisten waren, dass die eine größere Leuchtkraft der Pigmente hergebracht haben. Und dazu muss man noch Folgendes wissen. Venedig war, wie Florenz, eine Hauptstadt des Pigmenthandels. Also der Farbenhandel war für die Stadt ganz wichtig und die Farben wurden aus allen Himmelsrichtungen, aber vor allem auch aus dem Orient importiert, auch von Afghanistan, Lapislazuli. Der kostbare Lapislazuli kam von Afghanistan.
Aber gibt es denn ein Geheimnis dieser Malerei von Giovanni Bellini, dieser Leuchtkraft seiner Farben, dieses Inkarnat der Haut, dieses Leuchten von innen, das man zum Beispiel bei seinen heiligen Figuren sieht? Gibt es da irgendeinen Trick?
Ja, einen Trick gibt es, glaube ich, nicht. Aber man kann wirklich feststellen, auch im Vergleich mit Zeitgenossen wie Cima da Conegliano oder Schülern, dass es Giovanni Bellini gelungen ist, mit den Farben eine neue, bisher nicht gekannte Harmonie, das heißt eine Abstimmung aller Farben aufeinander und eine Steigerung der Farben zu erreichen. Ich glaube, das ist seine, in Bezug auf das Kolorit, ist das seine große Leistung. Und das ist ja etwas, was seine Schüler wie Giorgione, also er hat ja viele Schüler gehabt, aber auch Genies wie Giorgione und Tizian fortgeführt haben.
Die Entwicklung dieser neuen Farbigkeit ist ja das eine, was man sagt, das hat Giovanni Bellini der Malerei gebracht. Auf der anderen Seite hat er ja auch ganz neue Kompositionen erfunden. Und zwar in diesem Bereich, also gerade der religiösen Malerei, wurde das damals gern gesehen, dass die Formen so weiterentwickelt wurden, dass man da Erfindungen machte mit Figurenkompositionen?
Die Erfindung bezieht sich auf die Erfindung der venezianischen Sacra Conversazione hauptsächlich.
Sacra Conversazione?
Und Sacra Conversazione ist nicht ein Stück, in dem die Leute miteinander sprechen, sondern es ist eine Versammlung von Heiligen, meistens um den Thron der Madonna. Und diese Versammlung der Heiligen hat man in Florenz schon längere Zeit ausgebildet gehabt. Aber in Venedig wird nun diese Sacra Conversazione von Giovanni Bellini und anderen als hochformatiges Bild ausgeführt. Es handelt sich nicht nur um das Format, sondern es geht darum, dass diese Personen nun eine entsprechende Architektur dazu erhalten, in die diese Versammlung einfasst und auch glorifiziert. Aber dazu für ein solches großes formatiges Altarbild, 5 Meter hoch, brauchte man eine neue Technik der Verbindung der Bretter zum Malgrund. Und diese Erfindung ist eine höchst interessante Erfindung. Wir führen sie auf Piero della Francesca zurück. Er hat ein System erfunden, wie man die Bretter, die ja nur von einer beschränkten Länge sein konnten, nicht mehr senkrecht nebeneinander stellt, sondern waagrecht übereinander schichtet. Dazu brauchte man ein Befestigungssystem auf der Rückseite. Und das ist, nach Carlo Bertelli, hat Piero della Francesca dieses erfunden. Und wenige Jahre später finden wir diese Erfindung von Urbino bereits in Venedig.
Das wären jetzt die Erfindungen von Giovanni Bellini. Was mich sehr fasziniert hat in ihrem Buch und auch bei Bellini selber, das sind natürlich die Rätsel, die trotz aller Forschung bei einem solchen Maler auch bleiben. Sie haben über Bilder geschrieben, von denen man bis heute eigentlich nicht weiß, was sie bedeuten, wieso diese Figuren miteinander auf einem Bild vertreten sind. Und eines meiner Lieblingsbilder, ein weiblicher Akt mit Spiegel, den man heute im Kunsthistorischen Museum in Wien bewundern kann, ist ja offenbar auch so ein ganz monolithisches Werk, das so ganz allein dasteht in dieser Malerei von Giovanni Bellini. Wie erklären Sie sich, dass es da noch diese Art von ungelösten Rätseln gibt? Oder haben Sie eine Auflösung für beispielsweise diese schöne nackte Frau, die sich im Spiegel betrachtet?
Ja, das führt zu der Frage, ob die Bilder Rätsel präsentieren. Ich glaube, ja, Giorgio de Chirico präsentiert Rätsel, die er auch so benennt. Giovanni Bellini, das Geheimnisvolle ist vielleicht nicht das Rätselhafte, sondern das Ganze, das Geheimnisvolle würde ich sagen, oder der Reiz überhaupt dieser Bilder ist tatsächlich diese unerhörte farbige Harmonie, die Giovanni Bellini hier produzieren kann. Wenn wir jetzt den weiblichen Akt mit Spiegel in Wien anschauen, dann müssen wir sagen, Giovanni Bellini war ja nicht nur ein ausgezeichneter Lehrer und hatte junge Genies, sondern war auch fähig, von seinen jungen Genies zu lernen.
Das heißt, von wem hat er da gelernt?
Ich meine, er hat natürlich gesehen, die Akte, die Giorgione gemalt hat. Er hat gesehen, welche, zu was Tizian fähig ist. In diesem, er ist ja 1516 gestorben. Da hat Tizian schon unerhörte Werke geschaffen. Und Giovanni Bellini hat gelernt. Wie er früher von seinem Vater gelernt hatte, lernt er jetzt von seinen Schülern. Das ist doch wunderbar.
Das ist wunderbar, wenn man im hohen Alter noch lernen kann. Vielleicht noch eine letzte Frage so zu diesem Bellini-Buch, dass Sie geschrieben haben, dass ja eine große Forschung natürlich auch voraussetzt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie forscht man heutzutage in Venedig? Ist das so quasi also die malerische Vorstellung, dass man da in irgendwelche feuchten Keller hinuntersteigt und dort noch Akten von Bellini oder über Bellini in den Archiven findet? Oder wie funktioniert so etwas?
Ja, das Archivio di Stato ist nicht feucht, sondern staubig, natürlich. Also so muss man sich das vorstellen. Aber dann geht es natürlich auch darum, dass man vor den Bildern steht und, oder sitzt und sie zu analysieren versucht mit allem Instrumentarium, das die Kunstgeschichte ja aufbereitet hat.
Das klingt jetzt alles ein bisschen trocken. Hat es nicht irgendwie noch ein paar angenehme Nebenphänomene, wenn man in Venedig forscht?
Es ist natürlich sehr, sehr, es ist einfach wunderbar, in Venedig so zu arbeiten.
Nun haben Sie ja dieses Bellini-Buch neben Ihrer Tätigkeit als Professor für neuere Kunstgeschichte in Bern geschrieben. Wie kann man das überhaupt, also wie ist das überhaupt möglich? Sie haben ja da quasi eine 100% Anstellung, wahrscheinlich als Professor mindestens. Wie kann man dann eben noch so große Forschungsvorhaben eigentlich realisieren?
Also zu meiner Verpflichtung gehört ja nicht nur die Lehre, sondern die Lehre und Forschung. Und wenn man es so machen kann, wie ich es zu machen versucht habe, nämlich Lehre und Forschung miteinander zu verbinden, dann wird die Lehre interessanter und die Forschung bleibt nicht sehr weit zurück, außer in den beiden Jahren, als ich Dekan war, da konnte ich überhaupt nichts machen. Aber sonst bin ich wirklich glücklich. Ich bin natürlich außerordentlich fleißig. Ich meine, man muss sich keine Illusionen machen. Eine solche Anstellung als Ordinarius heißt, man arbeitet mindestens während des Semesters 7 Tage die Woche durch.
Sie haben ja nicht nur geforscht, sondern auch viel gelehrt. Würden Sie heute noch jungen Menschen in der Schweiz überhaupt empfehlen, Kunstgeschichte zu studieren?
Ja, unbedingt. Man muss es jetzt sagen, es gibt ja unterschiedliche Karrieren der akademischen Fächer. Als ich anfing, Kunstgeschichte zu studieren, war Kunstgeschichte eher eine Nebenbeigabe im akademischen Betrieb. Das ist heute nicht mehr so. Ich kann hier, Gottfried Böhm und ich stimmen absolut überein. Die Kunstgeschichte steht ganz anders da als vor 30 Jahren. Sie steht auch und insbesondere in der Schweiz ganz anders da. Man anerkennt die Leistungen. Und die jungen Leute, die haben auch gesehen, dass sie nach verschiedenen beruflichen Ausrichtungen, dann in verschiedenen beruflichen Ausrichtungen tätig sein können, dass sie also nicht nur eine Universitätskarriere haben, sondern ganz viele Tätigkeitsfelder bis zu den Medien. Und das finde ich sehr gut, aber ich kann auch mit einem gewissen Stolz darauf verweisen, dass ich am nächsten Montag 6 Nachwuchswissenschaftler, darunter 2 Frauen, habilitiert haben werde oder beziehungsweise die Habilitation betreut haben werde und dass immerhin 4 von diesen bereits eine Professur erhalten haben.
Also Nachwuchsförderung ist Ihnen wichtig?
Das ist mir außerordentlich wichtig, ja.
Sprechen wir jetzt noch über Ihre eigene Karriere, die Zukunft. Sie sind ja 65 Jahre alt, haben aber keineswegs im Sinn, sich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Wieso nicht? Können Sie da nicht loslassen oder woran liegt es, dass Sie weiterhin tätig sein werden als Kunstwissenschaftler?
Ich glaube, die Einstellungen gegenüber der Beschäftigung nach 65, die haben sich entscheidend gewandelt. Meine Generation sind ja viele noch tätig, durchaus tätig, in etwas anderen Gebieten oder in gleichen Gebieten, aber an anderen Orten. Wir glauben eigentlich, dass wir noch eine Leistung erbringen können, die vielleicht auch jüngeren Leuten einen Weg zeigen kann oder helfen kann oder zu neuen Tätigkeiten führen kann, die dann die Jüngeren übernehmen können. Ich muss jetzt sagen, Hans-Jörg Häusser und ich und der Stiftungsrat des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft, SICK ASEA, wir haben in den letzten Jahren diese Erweiterung des SIK zu einem Institute for Advanced Study in die Wege geleitet und das beginnt nun und ich werde am 1. Februar dort anfangen als einer der beiden Professoren, die dann das Doctoral Fellowships, die Doktorandenausbildung betreuen.
Also wir werden uns darauf gefasst machen, dass wir weitere Forschungen, weitere Publikationen von Ihnen zu lesen bekommen werden. Oskar Betschmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Die Publikation Giovanni Bellini, Meister der venezianischen Malerei, wie sie mit ganzem Titel heißt, ist im CH Beck Verlag in München erschienen. So viel von Reflexe für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabriela Christen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.